Hallo miteinander. Der kurze Roman Der Fall von Albert Camus besteht aus einem Monolog eines ehemaligen Rechtsanwalts aus Paris, der sich mit dem Pseudonym Jean-Baptiste Clamence vorstellt und einem Landsmann bei 5 aufeinanderfolgenden Treffen sein Leben erzählt. Clamence hat sich nach Amsterdam zurückgezogen und in seiner Stammkneipe, der Bar Mexico City im Rotlichtviertel, den seinerseits stumm und namenlos bleibenden Zuhörer kennengelernt. In diesem Monolog beschreibt er sein Leben als Rechtsanwalt als sehr erfolgreich. Ich hatte mich darauf spezialisiert, die noblen Sachen zu vertreten, Witwen und Waisen zu verteidigen. Es genügte, dass ein Angeklagter auch nur ein wenig von Opferhauch umweht war, um mich in die Robe zu werfen. Und wie ich auftrat, mit Blitz und Donner. Ich trug das Herz auf der Robe. Man hätte wirklich glauben können, Justitia lege sich jeden Abend zu mir ins Bett. Ich befand mich auf der richtigen Seite. Das genügte für meinen Seelenfrieden. Das Gefühl für das Recht, die Genugtuung, Recht zu haben, die Freude am Selbstbewusstsein, das, mein Herr, sind mächtige Triebfedern, um uns Statur zu verleihen und voranzubringen. Daran, wie er seine Siege vor Gericht und im gesellschaftlichen Leben beschreibt, wird deutlich, dass Äußerlichkeiten, Ansehen und Geltung seinen ganzen Lebensinhalt ausmachten. Dabei ist für ihn seine Großartigkeit das Ergebnis seiner natürlichen Gaben. Sein Verhalten kennzeichnet er mit Bescheidenheit. Über die zwischenmenschlichen Beziehungen sagt er, für jeden Menschen sind Sklaven ebenso lebensnotwendig wie frische Luft. Befehlen ist gleichbedeutend mit Atmen. Stets wollte er der Stärkste sein und in allen Dingen überlegen wirken. Er hatte, ich zitiere, süße Träume von Unterdrückung. Immerhin gesteht er ein, ich zitiere, dass ich vor Eitelkeit fast platzte. Ich, das war der Refrain meines teuren Lebens. Sein Liebesleben war von hemmungsloser Promiskuität geprägt. Er fasst es wie folgt zusammen. Damit ich glücklich sein konnte, durften die von mir erwählten Geschöpfe kein eigenes Leben besitzen. Sie sollten ihr Leben nur von Zeit zu Zeit nach meinem Belieben von mir empfangen. Also jetzt fasse ich zusammen, ein wirklich sympathischer Mensch. Ein Wendepunkt im Leben von Clamence brachte ein Erlebnis eines Nachts auf dem Pont Royal in Paris. Er ging an einer jungen Frau vorbei, die über das Geländer gebeugt war und die Szene zu betrachten schien. Als er rund 50 Meter weitergegangen war, hörte er hinter sich das laute Geräusch eines ins Wasser platschenden Körpers. Er hielt an, ohne sich umzudrehen. Gleich darauf hörte er einen Schrei, der mehrfach flussabwärts wiederholt wurde und dann plötzlich verstummte. Er wollte laufen, rührte sich aber nicht vom Fleck. Er sagte sich, er müsse schnell etwas unternehmen, aber er war dazu nicht in der Lage. Er dachte wohl, zu spät, zu weit weg oder etwas dergleichen. Als er sich schließlich langsam entfernte, unterließ er es, jemanden zu benachrichtigen. 2 oder 3 Jahre später befand Clamence sich wieder auf einer der Seinebrücken im Zentrum von Paris. Da hörte er plötzlich hinter sich ein Lachen. Er drehte sich geschwind um. Niemand war da. Auch im Wasser war nichts zu sehen. Dann hörte er das Lachen wieder, etwas weiter flussabwärts entfernt. Es wurde leiser, bis es erstarb. Eine Zeit lang vernahm er, das Lachen noch in seinem Innern, bis er es vergaß. Aber sein Lebensgefühl veränderte sich. Ich zitiere: Ich trug schwerer am Leben. Wenn der Körper keine Freude hat, verkümmert auch das Gemüt. Mir schien, dass ich teilweise verlernte, was ich nie gelernt hatte und doch so gut konnte, nämlich Leben. Auch seine Beziehung zu den Mitmenschen veränderte sich. Er fühlte sich von ihnen be- und verurteilt, in deinem Wort, gerichtet und entdeckte, dass er Feinde hatte. Ich wurde um meines ehemaligen Glücks willen verurteilt. Dabei wollte er doch nur, wie es alle Menschen wünschen, als unschuldig betrachtet werden. Er lebte unter den Menschen, ich zitiere nochmals, ohne ihre Interessen zu teilen und brachte es infolgedessen nicht fertig, an die Verpflichtungen zu glauben, die er einging. Schon das bloße Wort Gerechtigkeit versetzte mich in seltsame Wutzustände. Ich war natürlich gezwungen, es in meinen Plädoyers weiterhin zu verwenden. Aber ich rächte mich, indem ich öffentlich den Geist der Menschlichkeit verfluchte. Dann entschloss sich Clemence, sich aus der Gesellschaft der Menschen zurückzuziehen und gab sich Ausschweifungen hin, den Prostituierten und dem Alkohol. Das befreite ihn, weil daraus keinerlei Verpflichtungen entstanden. Aber er wurde wieder an seine Schuld erinnert, so als er auf einer Seereise in der Ferne einen schwarzen Punkt sah, der ihn in höchste Erregung versetzte, der sich dann aber als ein Haufen Abfälle herausstellte. Er sah ein, dass er sich in der Schuldhaftigkeit im, ich zitiere, Ungemach einrichten musste. Da helfe auch nicht die Religion. Er sagt: Warten Sie nicht auf das jüngste Gericht. Es findet alle Tage statt. Alle Menschen richteten einander und seien gleichzeitig alle voreinander schuldig. Aus dieser Einsicht hatte Clemence seinen Anwaltsberuf aufgegeben und seine jetzige Aufgabe und Rolle gefunden als Büßerrichter, das heißt sowohl büßender Richter als auch richtender Büßer. Ausgehend von dem Faktum, dass alle Menschen schuldig sind, was übrigens die Voraussetzung für die Demokratie sei, ging es für ihn darum, die Menschen zu verurteilen, aber zugleich selber besser dazustehen. Die Lösung, ich zitiere, da es unmöglich war, die anderen zu verurteilen, ohne sich selbst dabei mitzurichten, musste man sich selbst mit Anklagen überhäufen, um das Recht zu erlangen, die anderen zu richten. Man musste also zunächst Büßer sein, um dann Richter zu werden. Jetzt kommt der Clou der Geschichte. Genau das hatte Clemence die ganze Zeit mit seinem stummen Gegenüber in der Bar Mexico City gemacht und so seine Befriedigung gefunden. Zynisch fügt er hinzu: Von neuem erlaube ich mir alles, und zwar diesmal, ohne dass ein Lachen ertönt. Ich habe kein neues Leben angefangen. Ich fahre fort, mich zu lieben und mich der anderen zu bedienen. Das Gefühl, allen anderen überlegen zu sein, macht ihn zum Sterben glücklich. Es gibt dann noch eine überraschende Wendung. Clemence hat in seiner Wohnung die Tafel »Die gerechten Richter hängen«. Es war ein Teil eines berühmten Tafelbildes der Brüder van Eyck, Meister der altniederländischen Malerei aus dem 15. Jahrhundert, das tatsächlich 1934 aus der Kathedrale von Gent gestohlen worden ist. Er wartet darauf, dass sich einer seiner Gesprächspartner einmal als Polizist entpuppen und ihn als Hehler des Bildes verhaften würde. Sein jetziger Zuhörer erweist sich aber als Rechtsanwalt, also von gleicher Art wie Klamows. Der Schluss des Monologs und damit des Buches lautet dann: So erzählen Sie mir doch bitte, was Ihnen eines Abends am Ufer der Seine widerfahren ist und wie Sie es fertiggebracht haben, Ihr Leben nie aufs Spiel zu setzen. Sprechen Sie selbst die Worte aus, die seit Jahren nicht aufgehört haben, in meinen Nächten zu widerhallen und die ich letztlich durch Ihren Mund sprechen will. O Mädchen, stürze dich nochmals ins Wasser, damit ich ein zweites Mal Gelegenheit habe, uns beide zu retten. Ein zweites Mal, welch ein Leichtsinn. Stellen Sie sich doch vor, lieber Herr Kollege, man nähme uns beim Wort. Dann müssten wir ja springen. Brr, das Wasser ist so kalt. Aber keine Bange. Jetzt ist es zu spät. Es wird immer zu spät sein. Zum Glück. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie jetzt verwirrt sind, machen Sie sich keine Sorgen. Das geht wohl jedem so. Schon beim Erscheinen des Werks wussten die Kritiker nicht, was sie davon halten sollten. Camus hatte durch mehrere Bücher in der unmittelbaren Zeit nach Ende des Zweiten Weltkriegs wie Der Fremde, Der Mythos des Sisyphus, Die Pest, Der Belagerungszustand und Die Gerechten, gekrönt 1957 mit dem Literaturnobelpreis, den Ruf eines großen Kämpfers für Recht, Gerechtigkeit und Humanität erworben. Zwar ist auch im Fall, also im Roman Fall, viel die Rede von Recht, Gesetz, Gerechtigkeit, Gericht, Richter, Prozess, Urteil, Schuld und Unschuld. Ähnlich wie übrigens auch bei Kafka. Aber es ist schwer, eine klare Botschaft in dem Werk auszumachen. Zu abstoßend ist der Charakter der Hauptfigur. Zu rätselhaft und widersprüchlich dessen Redeschwall. Zu unterschiedlich die Anspielungen, Assoziationen und Bezüge. Gleichzeitig wird damit natürlich ein weites Feld für die Interpreten eröffnet. Und das ist kein geringer Grund, warum Camus für eine der ganz Großen gehalten wird. Es wird auch eifrig beackert, weil man sich jedenfalls über zwei Dinge weitgehend einig ist. Der Fall ist ein literarisches Meisterwerk und er verdient das Prädikat tiefgründig. Und so bietet das Buch auch Ansätze für eine juristische Interpretation. Der Schlüsselbegriff insoweit ist Verpflichtung, der im gesamten Werk mehrfach und in meiner Zusammenfassung des Inhalts zweimal vorkommt. Clamence konnte schon gar nicht an Verpflichtungen, die er einging, glauben. Und er liebte die Ausschweifungen, weil daraus keinerlei Verpflichtungen entstanden. In diesem Zusammenhang wird auch festgestellt, dass aus der Einhaltung von Verpflichtungen Gerechtigkeit entsteht. Damit wird eine offensichtliche Brücke zum Recht geschlagen. Verpflichtung ist nach heutigem Verständnis der Gegenbegriff zur Berechtigung. Und ein Rechtsverhältnis besteht aus der Verknüpfung von Rechten und Pflichten, beziehungsweise personal gewendet, aus dem Gegenüber von Berechtigten und Verpflichteten. Grundrechte beispielsweise haben als Berechtigte die Menschen, Bürgerinnen und Bürger, und als Verpflichtete den Staat und seine Organe, unter bestimmten Voraussetzungen auch andere Menschen und ihre Organisationen. Mit der zentralen Rolle des Begriffs der Verpflichtung folgte Camus der Philosophin Simone Weil, also Weil geschrieben. Er hatte selbst 1949 posthum ihr 1943 verfasstes Hauptwerk herausgegeben, das auf Deutsch den Titel trug Die Einwurzelung, Einführung in die Pflichten dem menschlichen Wesen gegenüber. Für Whale ist die Pflicht bzw. die Verpflichtung dem Mitmenschen gegenüber, die das menschliche Dasein begründende Grundgegebenheit. Sie ordnet die Pflichten sogar als vorrangig gegenüber den Rechten ein, die für sie erst aus den Pflichten entspringen. Die Grundpflicht, die jedem Menschen von Natur aus mitgegeben ist, besteht dann darin, die irdischen Bedürfnisse des Geistes und des Körpers aller anderen Menschen so weit wie möglich zu befriedigen. Diese Grundpflicht sei zugleich Ausdruck der Menschenwürde. Und die gemeinsame Unterwerfung unter diese Grundpflicht sei die einzige Rechtfertigung für die Ausübung der Staatsgewalt. Auf dieser gedanklichen Grundlage wollte Whale die Entwurzelung breiter Bevölkerungskreise in der modernen Gesellschaft überwinden. Und die Einwurzelung, die der Titel ihres Werks in Aussicht stellte, sollte ganz konkret durch die Befreiung vom Naziregime, der Liberation, unter Führung des Generals de Gaulle erfolgen. Man hat diese Philosophie von Simone Weil als Humanismus des Friedens bezeichnet. Camus war hiervon begeistert. Im Vorwort zu dem Werk schrieb er: Mir scheint es auf jeden Fall unmöglich, sich eine Erneuerung Europas vorzustellen, die nicht die Anforderungen erfüllte, die Simone Weil in die Einwurzelung beschrieben hat. Als von Weil und wohl auch von Camus als vorrechtliche betrachtete Anforderung handelte es sich im Wesentlichen um moralische Pflichten. Im Roman verletzt sie Clamence durch seinen extremen Egoismus. Ich. Die Ausnutzung anderer Menschen, besonders der Frauen, und den Drang, die anderen zu verurteilen, die sich gelegentlich zu Unterdrückungsträumen oder sogar einem Vernichtungswunsch steigert. Moralische Pflichten können aber zugleich Rechtspflichten sein. So erkennt Clamence, dass er sich mit seinen Beherrschungsfantasien, wie es heißt, außerhalb jedes Gesetzes stellt. Und die Reflexionen über Schuld und Unschuld beziehen sich häufig auf Kriminelle, also auf nach den staatlichen Strafgesetzen Verurteilte. Als zentrales Ereignis für die Schuld und das Schuldgefühl von Clamence figuriert nun etwas, dass er einen geringen Unrechtsgehalt hat. Dass er nämlich der Selbstmörderin, die in die Seine gesprungen ist, nicht selbst zu Hilfe geeilt ist, und auch keine sonstige Hilfe herbeigerufen hat, führt bei ihm zu Gewissensbissen, die sich auf verschiedene Weise äußern, am nachdrücklichsten im Hören imaginärer Schreie und seiner grundsätzlichen Veränderung des Lebenswandels. Das eigene Versagen bildet sogar noch den Schlusspunkt des Monologs, wenn auch dort mit einer höchst ironischen Wendung. Zum Glück. Ein Interpret bemerkte zu dem Unterlassen auf der Brücke, dass es durch keine Rechtsordnung zu erzwingen und von keinem Strafgericht zu bestrafen ist. Stimmt das? Immerhin haben wir den § 323c Strafgesetzbuch, der bestimmt, wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not nicht Hilfe leistet, obwohl dies erforderlich und ihm den Umständen nach zuzumuten, insbesondere ohne erhebliche eigene Gefahr und ohne Verletzung anderer wichtiger Pflichten möglich ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Der erste Zweifel stellt sich ein beim Tatbestandsmerkmal Unglücksfall. Viel spricht dafür, die selbstverantwortlich und frei unternommene Selbsttötung nicht als Unglücksfall anzusehen. Sie ist ja sogar grundrechtlich gewährleistet. Zwar hat die Polizei die Befugnis, eine Selbsttötung in einer Situation zu verhindern, in der nicht klar ist, ob selbstverantwortlich und frei gehandelt wird. Aber diese Befugnis hat ein Privater nicht. Der Bundesgerichtshof nimmt demgegenüber bei der selbstverantwortlichen und frei unternommenen Selbsttötung einen Unglücksfall an, verneint aber je nach den Umständen die Zumutbarkeit einer Hilfeleistung. Mir scheint sehr fraglich zu sein, ob Clemence zugemutet werden konnte, nachts in die Seine zu springen. Selbst wenn, zeigt die niedrige Strafdrohung ein geringes Unrecht an. Nun geht es Camus sicher nicht um solche strafrechtlichen Details. Der Fall von der Seinebrücke, der Titel des Romans assoziiert zugleich den Sündenfall in der Bibel, ist ein Symbol für eine Gesellschaft, in der jeder nur an sich denkt und der Gemeinsinn fehlt. Das heißt, die Verantwortung für bzw. die Verpflichtung gegenüber den Mitmenschen. Eine diesen Zustand überwindende gesellschaftliche Ordnung bedarf, nach Ansicht von Camus, an erster Stelle der Gerechtigkeit, die Gleichgewicht, Glück und Zusammenhalt in der Bevölkerung schaffen kann. Und zu verwirklichen ist das für Camus nur in der Demokratie, wie er 1947 schrieb. Vielleicht gibt es kein gutes politisches System. Aber die Demokratie ist von allen gewiss das am wenigsten Schlechte. Das ist eine Variation des berühmten Satzes von Winston Churchill in seiner Europarede von 1946. Demokratie ist die schlechteste aller Regierungsformen, abgesehen von all den anderen Formen, die von Zeit zu Zeit ausprobiert worden sind. In unserem Roman fällt der Begriff der Demokratie in einem erklärungsbedürftigen Zusammenhang. Wenn wir alle schuldig sind, dann haben wir die Demokratie, heißt es dort. Ich verstehe das so, dass Voraussetzung der Demokratie ist, einander als gleichberechtigte Menschen anzuerkennen, denn jeder Mensch ist schuldig, und danach zu handeln. Das heißt, auch Verantwortung füreinander zu tragen. Offensichtlich klingen hier die großen Ziele Gleichheit und Brüderlichkeit der Französischen Revolution an. Die Aussage von Camus zur Demokratie ist nach wie vor gültig. In der heutigen Staatsrechtslehre sind nämlich Verfassungsvoraussetzungen anerkannt. Darunter versteht man bestimmte tatsächliche Gegebenheiten, auf denen die Verfassung aufbaut und von deren Vorhandensein das Funktionieren von Staat und Verfassung abhängt. Diese Verfassungsvoraussetzungen sind zu unterscheiden von den normativen Regelungen in der Verfassung, die dem Funktionieren von Staat und Verfassung dienen. Bei den Verfassungsvoraussetzungen, also der nicht normativen, der Demokratie gibt es erstens soziokulturelle, also eine gewisse zivilisatorische Entwicklungsstufe, ein Minimum an Homogenität und die Möglichkeit von Information und Kommunikation innerhalb der Gesellschaft. Dazu passt gut der Satz von Camus: Was man verteidigen muss, sind der Dialog und die universelle Kommunikation der Menschen untereinander. Zweitens sind politisch strukturelle Voraussetzungen der Demokratie zu nennen. Es muss Politiker geben, die zur Ausübung öffentlicher Gewalt die erforderliche Kompetenz mitbringen. Und die gesellschaftlichen Teilsysteme müssen trotz ihrer Autonomie noch staatlich steuerbar sein. Und drittens gibt es ethische Voraussetzungen der Demokratie. Die Demokratie kann nicht funktionieren, wenn nicht die Bereitschaft besteht, die Bereitschaft des überwiegenden Teils, der Mehrheit, die politischen Entscheidungen zu akzeptieren, die im Interesse aller getroffen werden. Diese Bereitschaft wiederum setzt das voraus, was ich als Kernaussage zur Demokratie dem Roman Der Fall entnommen habe: Einander als gleichberechtigte Menschen anzuerkennen und Verantwortung füreinander zu tragen. Der berühmte Staatsrechtslehrer Ernst Wolfgang Böckenförde hat das als Ethos der Partnerschaft bezeichnet und die einzelnen Elemente wie folgt beschrieben. Der andere ist in seinen politischen Überzeugungen und seinem gleichen politischen Lebensrecht auch dann zu achten, wenn man dessen Auffassungen ablehnt und bekämpft. Aus dem positiven Recht folgt dann, dass dieser Kampf nur in gewissen Bahnen zulässig ist und Überschreiten der Bahnen dann auch staatliche negative Sanktionen nach sich führen kann. Man muss offen bleiben für die Argumente des anderen und bereit sein für Kompromisse. Mehrheitsentscheidungen sind loyal zu befolgen. Gerade dann, wenn die Mehrheitsentscheidung inhaltlich abgelehnt wird. Die demokratischen Spielregeln müssen anerkannt werden. Insbesondere ist die gleiche Chance politischer Machtgewinnung unabdingbar, weil sie die Rechtfertigung dafür ist, dass die Minderheit Entscheidungen der Mehrheit achtet und befolgt. Auf einen knappen Nenner gebracht, erlaubt das Ethos der Partnerschaft in der Demokratie politische Gegnerschaft, aber nicht politische Feindschaft. Um Verfassungsvoraussetzungen geht es auch in dem berühmten sogenannten Böckenförde-Diktum. Das lautet: Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Das ist das große Wagnis, das er um der Freiheit willen eingegangen ist. Als Voraussetzung nennt Böckenförde vor allem den religiösen Glauben seiner Bürger. Das ist etwas missverständlich. Da er aber von dem säkularisierten Staat ausgeht, denn Religions- und Weltanschauungsfreiheit und Gleichheit sowie die Trennung von Staat und Kirche garantiert, hinter die auch gar nicht zurückgegangen werden kann, Zitat, es führt kein Weg über die Schwelle von 1789 zurück, kann sich der religiöse Glaube nicht auf eine bestimmte Religion beziehen, sondern auf die religiöse und weltanschauliche Wertevermittlung, also auf die moralische Substanz, die in diesem Zusammenhang auch angesprochen wird. Somit fügt sich das Böckenförde-Diktum ein in das, was über die Voraussetzungen der Demokratie, insbesondere das Ethos der Partnerschaft, gesagt worden ist. Im Übrigen ist zu beachten, dass dieses Diktum deskriptiv und nicht normativ, also beschreibend und nicht vorschreibend gemeint ist. Es darf daher auch nicht dahingehend missinterpretiert werden, dass der Staat die Religion fördern müsse, um die Voraussetzungen, von denen er selbst lebt, ohne sie garantieren zu können, zu erhalten und zu stärken. Derartiges hätte auch Albert Camus sehr fern gelegen, denn er glaubte an Werte, aber nicht an Gott. In der nächsten Folge beschäftige ich mich mit einer Erzählung, die in der amerikanischen Law and Literature Bewegung als einer der bedeutendsten literarischen Texte mit Bezug zum Recht angesehen wird. Herman Melvilles Erzählung Billy Budd, Matrose von 1891.